Ihr seid eine ganz tolle Gemeinde. Das ist wirklich so. Ich habe mich echt gefreut, als Oster mich wieder eingeladen hat und ich bin hierher gefahren und schon auf dem Hof gucke ich in lachende Gesichter. Und dann komme ich rein und da werde ich begrüßt und herzlich empfangen und das ist wirklich eine Gemeinschaft der Heiligen. Das ist wirklich spürbar hier. Ich freue mich echt, hier zu sein. Als Oskar gefragt hat nach Liedern, habe ich gesagt, ich habe einen Liedwunsch, den habe ich dann an Alexandra weitergegeben. Und Alexandra, du hast ganz tolle Lieder dazu ausgesucht. Also entweder hast du in mein Predigtkonzept gespickt oder wir haben den gleichen Geist. Ich vermute das Letztere. Und es ist gerade mir im Lobpreis aufgefallen, wenn ihr als Team Lobpreis macht, dann bringt ihr wirklich die Gemeinde, da habt ihr mich mitgenommen in die Beziehung zu Gott. Und ich spreche das über euch aus, dass ihr in dieser Aufgabe wächst und dass ihr berufen seid, in die Beziehung von Gott eure Leute mit reinzunehmen. Und dass sie stehen mutig vor dem Thron, weil sie freigesprochen sind. Ich möchte mich bedanken für die Gelegenheit, bei euch wieder predigen zu dürfen und das weiterzugeben, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Und heute will ich über was erzählen, wo die Beziehung zu Gott und mein Leben wirklich revolutioniert wurden. Das ist die tiefe Offenbarung darüber, was geschieht, wenn ein Mensch, wenn ich Jesus als meinen Herrn und Erlöser annehme und in ihm eine neue Identität bekomme. Ich weiß, der Ausdruck, wenn ich sage, das hat mein Leben revolutioniert, das ist groß, das ist riesig, aber es trifft genau das, was in meinem Leben und in meiner Beziehung zu Gott passiert ist, als ich erkannt habe, was eigentlich geschehen ist, als ich Jesus mein Leben gegeben habe. Was es bedeutet, ein neues Leben zu bekommen, eine neue Identität zu empfangen. Ich war schon immer Christ, bin aufgewachsen in einer gläubigen Familie, in einer christlichen Familie, habe mein Leben früh Jesus gegeben auf einer Kinderfreizeit, aber mit 40 erst habe ich kapiert, was das wirklich zu bedeuten hat. In meinem christlichen Elternhaus haben mich meine Eltern natürlich, weil sie Jesus lieben, christlich geprägt und erzogen, auch meine beiden Brüder. Und ich bin Gott wirklich dankbar, in der Familie aufgewachsen zu sein, die christlich geprägt ist und gläubige Eltern zu haben. Ich hatte das letzte Mal, als ich bei euch war, schon gesagt, zu den jungen Leuten hauptsächlich, christliche Eltern zu haben, nervt manchmal ganz schön. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich glaube, meine beiden Töchter wissen auch, wovon ich rede. Aber es ist ein echtes Geschenk des Himmels. Es ist ein Segen, der sich freisetzt und der nicht mehr aufhört zu fließen. Und vielleicht geht ihr jungen Kinder oder auch ihr älteren Kinder mal zu euren Eltern, sofern sie gläubig sind, und sagt: Mama, Papa, ihr nervt zwar manchmal echt gewaltig, aber danke, dass ihr mir Jesus gezeigt habt. Jesus zu kennen, zu wissen, wie er ist und seine Identität mehr zu erfassen, ist von zentraler Bedeutung für uns als Christen, für dein und für mein Leben. Ohne diese Erkenntnis leben wir, obwohl wir das Ticket für den Himmel in der Tasche haben, leben wir in Niederlage, in Verdammnis, in Hoffnungslosigkeit und Frust. Statt ein Leben zu führen als Überwinder, im Sieg und in Kraft. Achtung, ich sage hier nicht, dass wir ein Leben führen würden ohne Mühe und ohne Bedrängnis oder ohne Anfechtung in dieser Welt. Aber ich sage ganz deutlich, wir müssen den erkennen, der die Welt überwunden hat und der größer ist als der, der in der Welt ist, und zu ihm aufschauen als dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Jesus Christus. Im zweiten Petrusbrief steht in Kapitel 1 in Vers 2 folgender Vers: Gnade und Friede werden euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesus unseres Herrn. Gnade und Friede werden euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesus unseres Herrn. Je mehr du Gott, je mehr du Jesus, unseren Herrn, erkennst, desto mehr Gnade und Friede wird dir zuteil. Hammer. Brauchst du Gnade in deiner Ehe, gegenüber deinem Chef oder deinen Kindern? Brauchst du Friede für dein Herz oder in Beziehungen oder in deinem Chaos? Dann erkenne Jesus, deinen Herrn, immer mehr, denn dadurch wird seine Gnade und sein Friede dir immer reichlicher zuteil. Merkt ihr hier, es heißt nicht, Gnade und Friede werden euch immer reichlicher zuteil, wenn ihr euch anstrengt, möglichst nett zu sein oder anstrengt, weniger zu sündigen oder noch treuer zu beten oder noch häufiger Gemeindeveranstaltungen zu besuchen, zu dienen oder viel zu spenden. Versteht mich bitte nicht falsch, das sind alles ganz wertvolle Dinge, aber es sind die Früchte dessen, dass ihr Jesus erkannt habt und euch Gnade und Friede zuteil wurde. Zuerst geht es darum, Jesus zu kennen. Auf dieser Basis können wir nun voll ins heutige Thema einsteigen. Neues Leben, neue Identität. Und dazu erstmal eine Begriffserklärung. Was ist denn eigentlich Identität? Identität kommt von idem aus dem Lateinischen und das bedeutet dasselbe oder derselbe. Die lexikalische Definition lautet demnach völlige Gleichheit, Übereinstimmung in allen Merkmalen. Wenn ich die Identität einer Person feststellen will, dann nehme ich ihren Ausweis, das heißt ihren Identitätsnachweis und prüfe, ob die Person, die vor mir steht, identisch ist mit der Person, die in diesem Ausweisdokument eingetragen ist. Wenn ich einen Kredit aufnehme bei einer Bank, dann durchlaufe ich ein sogenanntes Postident-Verfahren, ein Identifizierungsverfahren. Das heißt, die Bank überprüft, ob ich die Person bin, als die ich mich auch ausgebe. Identität bedeutet also Übereinstimmung, Deckungsgleichheit, Wesensgleichheit. In der christlichen Lehre wird, wenn es um Identität als Kinder Gottes geht, oft der Begriff Identität in Christus verwendet. In Christus zu sein bedeutet, eine neue Identität zu haben. Ich lese den bekannten Vers vor aus 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Der Ausdruck in Christus wird im Neuen Testament über 300 Mal verwendet. Und er bezieht sich immer auf eine identitätsstiftende Beziehung zu Gott. Wir in ihm und er in uns. 300 Mal im Neuen Testament. Das muss wichtig sein. Hier ein paar Beispiele. Römer 6, 23. Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ewige Leben in Christus. Römer 8, Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Ein paar Verse später. Denn ich bin gewiss, dass nichts uns scheiden kann oder scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. 1. Korinther 1, 4. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Im 2. Korintherbrief 2, 14. Gott aber sei Dank, der uns allezeit in Christus triumphieren lässt. Galater 3, 26, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Gilt übrigens auch für die Frauen, die sind auch Söhne Gottes, so wie Oskar und ich Teil der Braut Christi sind. Ne? Das waren nur ein paar Beispiele aus Hunderten aus dem Neuen Testament. Wenn wir also in diese identitätsstiftende Beziehung zu Gott eintreten, werden wir zu einer neuen Kreatur, zu einer neuen Schöpfung. Dieser Ausdruck, eine neue Schöpfung, der bedeutet im Urtext etwas völlig Neues. Nicht etwas Runderneuertes, sondern etwas, was seinem Wesen nach komplett neu wurde. Aber was ist denn da überhaupt neu geworden? Wenn du ein Kind Gottes bist, also in Beziehung mit Jesus Christus lebst, dann ist es äußerst wichtig für dein Verständnis, ist das Verständnis deiner neuen Identität für Christus unheimlich wichtig. Du musst wissen, wo diese neue Schöpfung, die Paulus hier beschreibt, stattgefunden hat. Und dazu schauen wir uns einfach einen Vers an aus dem 1. Thessalonicher Brief 5, Vers 23. Und ich habe drei Worte fett hinterlegt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Vers zeigt uns, dass wir Wesen sind, die bestehen aus Geist, Seele und Leib. Wo hat denn jetzt unsere neue Schöpfung stattgefunden? In meinem physischen Körper? Hat sich dieser komplett verändert? Hat sich mein Aussehen komplett verändert, als ich in Christus eine neue Schöpfung wurde? Nein. Wenn ich vor meiner Errettung abstehende Ohren gehabt habe oder ein bisschen zu viel auf den Rippen, dann wird es auch hinterher so sein. Es sei denn, ich lasse die Ohren operativ anlegen oder mache eine Diät. Der Vers spricht auch nicht von meiner Seele, also von meinen Gedanken, von meinen Gefühlen oder von meinem Verstand. Das, was die meisten Menschen als ihr wahres Ich betrachten. Wenn du vor deiner Errettung nicht besonders gut in Mathe warst, wirst du es anschließend auch nicht sein. Aber du wirst noch eine ganze Menge von denselben Erinnerungen, Gedanken und Gefühle haben wie vor der Wiedergeburt. Nicht unser Körper und unsere Seele ist also neu geworden, sondern im Ausschlussverfahren unser Geist. Die Bibel spricht von einer Neugeburt unseres Geistes oder davon, dass wir aus Gottes Geist geboren wurden. Ihr kennt die bekannte Stelle, als Nikodemus zu Jesus kam, die möchte ich kurz vorlesen. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich. Und wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, der immer die Wahrheit gesagt hat, dann heißt das immer, müsst ihr mal drauf achten in der Bibel, hier kommt etwas, das ist so unglaublich, dass ich es nochmal dazu sagen muss, das stimmt, das ist die Wahrheit. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wenn wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser annehmen, wird also unser Geist von Neuem geboren. Warum muss er das eigentlich von Neuem geboren werden? Die Bibel sagt uns, dass wir vor unserer Errettung, also vor unserer Neugeburt, das heißt, ehe eine Person ihr Leben Jesus übergeben hat, der Geist in ihr tot war. Epheser 2,1, auch euch hat er aufgeweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Du und ich, wir wissen, dass wir gelebt haben, ehe wir von Neuem geboren wurden. Das Wort Tod spricht auf einer geistlichen Ebene. Tod in der Bibel bedeutet nicht das Aufhören von einer Existenz, es bedeutet wortwörtlich Trennung, konkret Trennung von Gott. Wenn es in der Schöpfungsgeschichte heißt, an dem Tag, da du von der Frucht des Baumes der Erkenntnis isst, musst du sterben, dann bedeutet es nicht, dass Adam und Eva tot umgefallen sind, als sie in den Apfel oder in die Frucht gebissen haben, sondern dass sie geistlich gestorben sind, dass sie von Gott getrennt sein würden. Unser Geist, also der Teil, den Gott bei der Schöpfung in uns reingehaucht hat, der unser eigentliches Leben ist, wurde abgetrennt von Gottes übernatürlichem Leben. Der Mensch war geistlich tot. Er fing ab diesem Zeitpunkt auch an, körperlich und mental zu degenerieren. Das ist wie bei einem Laptop, der vom Strom genommen wird und nur noch auf dem Akku läuft. Er geht nicht sofort aus, aber nach und nach wird der Bildschirm dunkler und der Energiesparmodus schaltet so nach und nach ein paar Verbraucher runter oder ganz ab, bis irgendwann nichts mehr geht. Der Mensch starb also im Sündenfall geistlich. Und wenn eine Person Jesus annimmt, empfängt sie einen neuen Geist, den lebensspendenden Geist Gottes und ist von Neuem geboren, aus dem Geist geboren, was der Ausdruck ist, den Jesus hier bei Nikodemus verwendet hat. Also wir haben jetzt geklärt, in welchem Teil wir eine neue Schöpfung wurden, in unserem Geist. Und lasst uns nun mal schauen, was in unserem Geist passiert ist, als wir eine neue Schöpfung wurden. Als Gott also seinen Geist in uns hineinlegte. Und ich lese einige Verse aus der Bibel, die das beschreiben. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Ihr aber seid abgewaschen. Ihr aber seid geheiligt. Ihr aber seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Ihr müsst mal schauen auf diese Zeitform, die da geschrieben ist. Ihr seid abgewaschen. Das ist passiert, das ist abgeschlossene Vergangenheit. Ihr seid geheiligt, abgeschlossene Vergangenheit. Ihr seid gerechtfertigt, abgeschlossene Vergangenheit. Anderer Vers, Epheser 1, 13. In ihm, der Epheserbrief ist voller in ihms. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört und gläubig geworden seid, also bei eurer Wiedergeburt, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ihr seid versiegelt worden. Epheser 4, 21, 24. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, abgeschlossene Vergangenheit, und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Knaller. Hebräer 10, 10 und 14, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Geheiligt und vollkommen gemacht. 2. Korinther 5, 21, den, der die Sünde nicht kannte, hier ist die Rede von Jesus, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Genauso wie Jesus zur Sünde wurde, das ist die Wahrheit, das wisst ihr. Genauso wahr ist es, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist. Unvorstellbar. 2. Petrus 1, 3 und 4. Damit ihr Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Teilhaber der göttlichen Natur. Zusammengefasst, im Augenblick deiner Neugeburt wurdest du ein Geist mit Jesus. Ich habe die Stelle vorgelesen. Du wurdest in Christus versetzt. Es kam zu einer sofortigen lebensverändernden zu einem sofortigen lebensverändernden Austausch. Deine Sünden wurden dir vergeben, und zwar vergangene, gegenwärtige und zukünftige. Du wurdest von aller Schuld reingewaschen. Deine alte, sündige Natur wurde weggenommen. Du erhieltest eine vollständig neue Natur. Du wurdest Teilhaber der göttlichen Natur. Und dadurch bist du heilig. Gerecht, vollkommen gemacht. Das heißt, du wurdest im Geist wesensgleich mit Gott gemacht. Das heißt, dem Wesen nach wie Gott, identisch mit Gott. Bist du diese neue Schöpfung, dann hast du eine göttliche Identität. Identität bedeutet nach dem Lexikon, wie gesagt, Wesensgleichheit. Du wurdest nicht zu Gott gemacht, aber du wurdest ihm in diesem Augenblick wesensmäßig gleich gemacht. Zu 100% wiederhergestellt als sein Ebenbild. Wenn du von Neuem geboren bist, dann bist du jetzt in diesem Augenblick so rein und heilig wie Jesus. Und nur deswegen kannst du mutig vor den Thron kommen. Vor seinen Richterstuhl und Thron, nicht aus dir heraus, sondern weil du in Christus bist. 1. Johannes 4,17, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, Jesus, so sind auch wir in dieser Welt. Ist das ein knaller Vers? Du bist jetzt in diesem Augenblick so heilig und gerecht wie Jesus, identisch mit Jesus. Hört sich seltsam an, weil ich kenne mich. Ich bin doch nicht heilig, gerecht und vollkommen. Doch ich bin's, im Geist, weil Gott mir eine komplett neue Natur gegeben hat. Gott hat im wahrsten Sinn des Wortes seinen Geist in uns gelegt. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und wir haben jetzt eine neue Qualität des Lebens, eine neue Identität und sind eine völlig neue Person in unserem Geist. Und jetzt was ganz Wichtiges, und das ist mir echt wichtig, dass ihr das versteht. Diese von Gott gegebene Identität, die ändert sich nicht. Sie bleibt für immer und ewig gültig. Eine Identität bekommt man nicht weggenommen, auch nicht, wenn man sich nicht entsprechend benimmt. Die kann ich nur selber abgeben. In meinem Identitätsnachweis, meinem Pass, steht drin, dass ich Deutscher bin. Ich bleibe Deutscher mein Leben lang, sei denn ich heuer irgendwann in Italien an, Luca. Ne? Ich bleibe Deutscher, auch wenn ich mich nicht so benehme, wie ich mich eigentlich benehmen sollte. Dann komme ich in Unfreiheit, dann muss ich zahlen, dann werde ich arm, dann komme ich ins Gefängnis. Aber ich bleibe Deutscher. Eine Identität wird mir nicht weggenommen. Ein durch Geburt adliger Mensch verliert seine Identität als Adliger nicht durch Fehlverhalten. Du hast die Identität eines Heiligen, eines Gerechten, eines Vollkommenen. Du bleibst auch dann heilig und gerecht, wenn du dich nicht so verhältst und wenn du sogar sündigst. Denn deine Identität wird nicht durch dein Verhalten bestimmt. Mag sein, dass dein Verhalten nicht deiner Identität als Gottes Kind angemessen ist, aber deine Identität bleibt die eines Heiligen. Deine Identität wird bestimmt durch das, was Gott über dich sagt. Deine Identität wird nicht bestimmt durch das, was du tust, sondern durch das, was Gott für dich bereits getan hat. Das ist für mich ein wichtiger Satz, ich sage es nochmal. Deine Identität wird nicht bestimmt durch das, was du tust, sondern durch das, was Gott für dich bereits getan hat. Da kann ich nur sagen, Halleluja. Es ist wichtig, dass ihr das versteht. Denn nur so können wir eigentlich Heilsgewissheit haben. Und freimütig, also frei und mutig, freimütig vor Gottes Thron erscheinen. Wenn jedes Fehlverhalten diesen Zugang verschließen würde, könnte keiner von uns jemals vor seinen Thron treten. Es geht nicht um unser Verhalten. Es geht einzig und allein um Jesus und um das, was er für uns getan hat. Gerade wenn wir sündigen, sollten wir doch vor den Thron der Gnade treten. Nicht um Vergebung zu empfangen, die haben wir bereits erhalten, als wir wiedergeboren wurden. Sondern um ihm zu danken, was er Wunderbares für uns getan hat. Wenn du freimütig, andere Übersetzungen sagen, kühn vor den Thron Gottes erscheinen sollst, dann ist es nicht so, dass du irgendwie total gedrungen und von Sünde gebeugt vor den Thron trittst. Die Sünde ist dir doch vergeben. Sondern du trittst aufrecht vor Gott und sagst, danke Gott, dass du mich mit dir in Beziehung wiedergebracht hast. Aus mir heraus konnte ich das nicht. Bevor jetzt der ein oder andere denkt, ich würde Sünde verharmlosen, dem trete ich sehr deutlich entgegen. Sünde ist nicht harmlos. Sünde ist todbringend. Aber Sünde trennt uns nicht mehr von Gott. Sie wurde gesühnt. Sie ist ein für alle Mal erledigt. Jesus hat am Kreuz für immer über die Sünde triumphiert, heißt es in der Schrift. In 1. Johannes 2, Vers 2 steht, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus hat ein für allemal das Trennende zwischen Gott und den Menschen besiegt. Er wurde für alle Sünden, aller Zeiten, von allen Menschen bereits vor 2000 Jahren am Kreuz hingerichtet. Die Sünde aller Menschen ist bereits gesühnt. Heißt das, dass alle Menschen damit mit Gott versöhnt sind? Nein, nur die, die an Jesus glauben, die dieses Opfer annehmen, nur die, die in Christus sind. Sage ich nun doch, dass es egal ist, ob wir sündigen oder nicht? Nein, ganz entschieden nein. Wenn wir sündigen, dann geben wir dem Teufel die Berechtigung, seine Zerstörung in unser Leben zu bringen. Wir öffnen ihm die Tür, damit er Streit und Angst und Unfreiheit, Depression, Krankheit, Hass, Lüge, was euch einfällt, in unser Leben bringen kann. Er zerstört unsere Beziehungen. Er zerstört das, wie wir denken. Er macht uns Angst. Er zerstört unsere Gefühle, er zerstört unseren Wille, er zerstört unsere Seele und er zerstört unseren Körper. Es ist also dumm zu sündigen, aber falls es dir hilft, Gott liebt uns auch dumm. Worauf der Teufel aber keinen Zugriff hat, ist unser Geist, denn der wurde doch versiegelt. Wenn meine Mutter früher Marmelade gekocht hat, dann hat sie das so versiegelt da oben. Warum? Damit kein Dreck mehr reinkommt. Als der Heilige Geist bei unserer Wiedergeburt in uns, in unseren Geist eingezogen ist, hat er alles rausgekehrt, was an Dreck da ist und hat sich wie ein Siegel um unseren Geist gelegt. Deswegen kann unser Geist nie wieder anders sein als heilig, gerecht und vollkommen. Unser Geist ist eins mit Jesus. Und im Geist sind wir identisch mit Jesus. Nach deiner Wiedergeburt, nach meiner Neugeburt, besteht der Rest unseres Lebens als Christ darin, in unserem seelisch-emotionalen Bereich zu lernen, was in unserem Geist bereits stattgefunden hat. Man könnte also sagen, dass ein Drittel meiner Errettung bereits hinter mir liegt, ist schon vorüber, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast. Dein Geist wurde dabei komplett verändert. Er hat alle himmlischen Segnungen erhalten. Epheser 1, Vers 3. Er ist komplett neu gemacht worden. In ihm schlummert die komplette, gesamte Schatzkammer Gottes. Es ist exakt der gleiche Geist, den du auch in Ewigkeit haben wirst. Nirgends in der Bibel wird berichtet, wir kriegen einen neuen Körper, das steht drin. Ja, aber es wird nirgends berichtet, dass wir einen neuen Geist bekommen. Warum nicht? Weil der Geist Gottes ist der ewige Geist, der in uns lebt. Und der ist mit unserem Geist eins. Es ist der gleiche Geist, den wir haben in Ewigkeit. Er, dieser Geist, hat bereits Liebe, Freude, Friede und ist erfüllt von der Gegenwart Gottes. In deinem Geist gibt es keinen Mangel oder Unzulänglichkeit. Das, was für Jesus Christus gilt, gilt auch für dich. Aber du musst es erkennen. Du musst ihn erkennen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wie kann ich das denn erkennen, was da in meinem Geist passiert ist und wie diese neue Identität aussieht? Anders als zu deinem Körper und zu deiner Seele, also zu deinem Denken, Fühlen und Wollen, hast du zu deinem Geist keinen natürlichen Zugang. Du siehst ihn nicht, du spürst ihn nicht. Mein Körper kann ich anfassen. Oder ich kann, wenn mir Oskar eine Frage stellt, ist dir kalt, sage ich ja oder nein. Also ich spüre das, aber zu meinem Geist habe ich keinen direkten Kontakt, weil ich ihn nicht spüre, nicht sehe etc. Wenn du dich matt und ausgelaugt, frustriert oder traurig fühlst, dann ist das nicht die Befindlichkeit deines Geistes, denn der ist immer voller Freude und voller Kraft und voller Tatendrang, sondern es ist dein seelisches Empfinden. Es kann also sein, dass die Fülle Gottes leibhaftig in dir wohnt, du aber nichts davon wahrnimmst. In deinem Geist hast du zum Beispiel immer und jederzeit 100% göttliche Freude. Aber wenn du das nicht weißt und es dir nicht bewusst machst, dann kann es sein, dass du nichts davon merkst, dass du traurig bist, frustriert, deprimiert. Du musst es erkennen, diese Wahrheit erkennen, denn die Wahrheit, die du erkannt hast, nur die kann dich frei machen. Das ist wie bei jemandem, der ein Millionenvermögen auf der Bank hat und nichts davon weiß. Wenn er Geld braucht und weiß davon nichts, dann bringt es ihm nichts. Der muss das wissen, dass das da ist. Nur wenn er Kenntnis hat darüber, dass es existiert und wie er Zugang dahin hat, EC-Karte, PIN-Nummer etc., wie er an sein Geld rankommt, dann hat er was davon. Aber wie kannst du nun erkennen, was in deinem Geist passiert ist und wie diese neue Identität aussieht? Der einzige Weg, das zu erkennen, wer du in Christus bist, ist Gottes Wort. Es ist ein geistlicher Spiegel, so heißt es im Timotheusbrief. Es ist ein Spiegel, in den du hineinschaust, in welchen du sehen kannst, wie deine neue Identität ist. Dieser geistliche Spiegel zeigt dir nicht dein normales Spiegelbild, sondern es zeigt dir dein neues Spiegelbild. Du kannst sehen, wer du im Geist bist und welche Segnungen dir bereits gehören. Das, was Gott über dich sagt, ist wahr. Alles andere ist Lüge. Und das ist der Grund, warum das Studium von Gottes Wort so lebensnotwendig ist im Leben eines Christen. Da habe ich das letzte Mal drüber gesprochen. Der Sieg im christlichen Leben kommt, wenn du in das Wort Gottes blickst und siehst, wer du in ihm bist. Und siehst, was Gott getan hat und anfängst es zu glauben. Das ist das, was mein Leben vor einigen Jahren revolutioniert hat. Ich kann euch konkret sagen, wie ich das gemacht habe. Ich habe mir eine Liste genommen, auf der ganz viele Bibelverse stehen, wer ich in Christus bin. Und ich habe diese Wahrheiten täglich über mir ausgesprochen. Laut. Ich habe mich vor den Spiegel gestellt und habe gesagt, ich bin heilig und gerecht. Und ich dachte am Anfang, jetzt schickt Gott einen Blitz und er schlägt mich. Ein Scherz. Aber es war komisch. Es widersprach meinem Denken. Ich musste das lernen und glauben. Ich habe mir diese Bibelverse immer und immer zugesprochen, mache ich heute noch, und ich habe diese Wahrheit gehört und nach angefangen zu glauben. Der Glaube kommt aus dem Hören auf Gottes Wort. Und ich mache dir Mut, dasselbe zu tun. Es gibt im Internet diese Listen, zum Beispiel auf der Webseite des Glaubenszentrums Bad Gandersheim, da habe ich 2 Jahre Bibelschule gemacht. Da kannst du einfach mal eingeben in Google, ich bin Liste Glaubenszentrum, lade sie dir runter, drucke sie dir aus, sprich es laut über dir aus, dass du es hörst und anfängst zu glauben und entdecke, wer du in Christus bist. Amen.